Die Predigt ist heute in der Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 10. Apostelgeschichte 3, Verse 1 bis 10. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigebracht, lahm von Mutterleibe. Den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei seiner rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor der schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Wir lesen hier von einer Glaubensroutine der Apostel. Eine Glaubensroutine, die Petrus, Johannes und die anderen Jünger in ihrem Alltag ganz selbstverständlich lebten und praktizierten. Selbstverständlich war es für Petrus und Johannes, in den Tempel zu gehen und dort zu beten. Man konnte bestimmt du oder nachstellen, es war Verlass darauf, es gehörte zu ihrem Glaubensleben dazu. Nicht nur, dass sie in den Tempel gehen, um zu beten, sondern auch die Uhrzeiten einzuhalten, wann sie beten. Es war ihre tägliche Gewohnheit. Es gibt so Glaubensgewohnheiten, die wir so haben. Rituale, die wir pflegen. Die uns gut tun. Die für uns selber eine Stabilität sind, aber auch nach außen ein starkes Statement abgeben. Für Petrus und Johannes ist dieses tägliche in den Tempel gehen um die 9. Stunde nicht nur eine Gewohnheit, sondern etwas, was sie nach außen zeigen, wofür sie stehen und womit sie leben. Wir sind Beter. Wir gehen in den Tempel. Uns ist dieses Abendgebet um die 9. Stunde wichtig. Und bei diesen Gewohnheiten treffen sie immer wieder auf dieselben Leute, die eben auch diese Gewohnheiten pflegen. Jetzt haben wir hier natürlich einen sitzen, der hat auch eine regelmäßige Gewohnheit. Er sitzt auch jeden Tag an dieser Tür, an der schönen Tür, nicht an irgendeiner Tür. Er hat jetzt keine religiöse Gewohnheit, eher eine wirtschaftliche. Weil er weiß, die religiöse Gewohnheit dieser Menschen, die hilft mir in meinem Einkommen. Aber er hat auch eine Gewohnheit. Was Petrus und Johannes hier aber ausmacht, ist diese geistliche, spirituelle Glaubensgewohnheit zu leben und zu praktizieren. Nicht allein, sondern zusammen. Nicht im Verborgenen, sondern im Alltag, im gesellschaftlichen Alltag. Da soll diese Glaubensgewohnheit gesehen und erlebt und praktiziert werden. Was war das denn für eine Gewohnheit, die sie da hatten? Jeden Tag um die 9. Stunde gehen sie in den Tempel, um zu beten. Was hat es denn mit dieser 9. Stunde und dem Abendgebet auf sich? Wenn wir ins Alte Testament reinschauen, dann wissen wir, dass Mose in seinem Gesetz klar gesagt hat, jeden Abend zum Abendopfer soll ein Lamm geopfert werden zum lieblichen Geruch, ein Feueropfer für den Herrn. Es gab das Morgenopfer und es gab das Abendopfer. Jeden Abend, das Abendopfer soll ein Opfer sein, wo man ein Lamm opfert zum lieblichen Geruch, ein Feueropfer für den Herrn. 2. Mose 29 wird uns das ganz im Detail auch beschrieben. Also für den Juden per se war das Abendopfer im Grunde genommen dieses Ritual, ich opfere ein Lamm. Das, was am Tag an Schuld und Sünde gewesen ist, lege ich mit diesem Lamm ab und habe dann zur Bettstunde, zum Abend hin, den lieblichen Geruch vor Gott. Also ich mache die Last des Tages, die lasse ich vor Gott abfallen durch dieses Opfer, das ich gebe. Das ist so alttestamentlich herkommend, der Gedanke. Und dann haben wir aber diesen Jesus Christus, der gelebt und gestorben ist und von dem der Lukas sagt, es war um die 6. Stunde, da kam die Finsternis über das Land bis zur 9. Stunde. Und in der 9. Stunde heißt es, schrie Jesus laut und schrie, Eli, 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 Lama, Asabatani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die 9. Stunde ist die Geburtsstunde der Jesus-Leute für neues Leben. Gestorben in der 9. Stunde, das Lamm Gottes, das für die Welt gegeben war. Und jetzt gibt es diese Tradition im Judentum, aber auch gleichzeitig die Tradition der Jesus-Leute, um die 9. Stunde zum Lamm Gottes zu gehen. Hinzugehen, zu beten, daraus eine Gewohnheit zu machen und zu sagen, du hast dein Blut für mich fließen lassen. Du hast meine Schuld vergeben. Du hast mich freigekauft durch deinen Tod. Das ist die Glaubensroutine, die der Petrus und Johannes jeden Tag für sich praktizieren. Nicht im Verborgenen, nicht mit einem Schmuckstück, sondern mit ihren Füßen, mit ihren Händen, mit ihren Wegen, mit ihrem Alltag, mit ihrer Sprache, mit ihrer Gestik, mit allem, was sie tun. Der Weg zum Lamm Gottes, das gestorben und auferstanden ist für uns. Und der Paulus schreibt es ja auch später im Epheserbrief an die Gemeinde, er sagt, und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns gegeben hat als Gabe zu einem lieblichen Geruch. Dieser Wohlgeruch Christi, ja, dieser Wohlgeruch, von dem wir immer wieder im Neuen Testament lesen, das kommt nach der 9. Stunde, ja. Die 9. Stunde ist, ich gehe zum Opferlamm und weiß danach, danach bin ich im Frieden mit Gott. Ich bin mit dem verbunden, ich bin bei dem angekommen, der mich freigekauft hat, der mir vergeben hat, der mir Ewigkeit geschenkt hat. Und mein Leben hat aufgrund von diesem Lamm einen Wohlgeruch für mich, für mein Umfeld, für mein Leben, für mein Sein. Es ist ein Geruch, der zu Gott aufsteigt, der mich wohlgefällig macht beim lebendigen Gott, der mich gerecht spricht vor dem lebendigen Gott, der mir Frieden schenkt mit dem Schöpfer der Welt. Ja, diese geistliche Gewohnheit, die lebt Petrus und Johannes, die zwei großen Säulen der ersten Gemeinde. Diese Gewohnheit merken wir jetzt auch in diesem, was da passiert bei ihrem Gang in den Tempel um die 9. Stunde. Diese Gewohnheit, die führt dazu, und das finde ich fantastisch, die führt dazu, dass alles neu wird. Man denkt ja immer, wer eine Gewohnheit hat, der ist in seinem Trott, da passiert nichts, das ist die eine Schiene, da ist kein Erwachen, da ist nichts Neues, da ist im Grunde genommen nur das Alte zu Hause. Und wer viele Gewohnheiten hat, das ist jemand, den kann man abhaken, da passt da. Ja, Sackgasse, Endstation. Da kommt nichts mehr Neues. Aber diese Gewohnheit ist genau das Gegenteil. Diese Gewohnheit führt dazu, dass etwas völlig, völlig Neues passiert. Deswegen möchte ich hier die Fahne hochhalten, geistliche Gewohnheiten richtig stark zu leben und zu verfolgen und beizubehalten und zu pflegen und nach außen zu tragen, weil geistliche Gewohnheiten führen dazu, dass ganz viel Neues passiert. Und das, was dann Neues passiert, ist, dass die gesamte Christenheit einen neuen Abschnitt überhaupt beginnen kann. Zum allerersten Mal im Neuen Testament wird hier der Name Jesus Christus verwendet, ohne dass Jesus Christus persönlich mit dabei ist. Zum ersten Mal erscheint hier der Name von Jesus Christus. Silber und Gold habe ich nicht, aber ich habe den Namen Jesus Christus. Zum allerersten Mal. Petrus in seiner Gewohnheit, Johannes in seiner Gewohnheit, verbunden in ihrem Glauben, wir gehen zum Lamm Gottes, der uns vergibt, der uns frei macht von aller Ungerechtigkeit. Und wir haben nichts als den Glauben an dieses Lamm Gottes. Und Petrus stellt bei dieser Begegnung mit diesem Bettler, mit diesem Lahmen, der da im Eingang sitzt, er stellt nicht sich als den Christen hin, er stellt nicht sich als den, der viel erlebt hat, hin, er stellt nicht sich hin als derjenige, welcher besonders dominant irgendwie unter der Jüngerschaft gewesen wäre. Das spielt überhaupt keine Rolle, wer er ist. Und Johannes spielt auch keine Rolle, wer er ist. Sondern wem sie gehören, spielt hier die Rolle. Petrus sagt zu diesem Lahme nicht, ich bin der Petrus, falls du mich letzte Woche nicht gesehen hast, also ich bin ja immer hier, komme ich immer lang, ja, damit du es beim nächsten Mal auch besser zuordnen kannst. Nee, er sagt einfach nur, ich gehöre zu Jesus Christus. Der hat was, was ich nicht habe. Und ich bin mit ihm verbunden in einer Art und Weise, wie man zwischenmenschlich nicht verbunden sein kann. Weil ich bin von ihm gehalten, ich bin von ihm getragen und ich bin durch seinen Namen erlöst. Das feiere ich an der 9. Stunde, das bete ich in der 9. Stunde. Ich bin erlöst durch das Lammesblut. Und was macht Petrus dann? Er wartet gar nicht groß auf die Antwort von diesem Lahmen, sondern er ergreift ihn bei seiner rechten Hand. Warum ergreift er ihn bei der rechten Hand? Er hätte ihn ja auch an der Schulter hochpacken können. Jemand, der lahm ist, ja, den muss man vielleicht erstmal so unter die Schulter, so mit beiden Händen drunter, weil da ist ja kein Muskel mehr aktiv. Wir wissen, wie das ist, wenn man mal ein paar Tage gelegen ist. Na, da muss man erstmal gucken, dass man wieder Kraft findet. Nee, er nimmt nur die Hand und er zieht ihn hoch und er stellt ihn auf seine Beine. Die rechte Hand, in der Bibel ganz oft geschrieben als eben diese Vertragshand, die Einschlagshand, die Hand des verbindlichen Wortes. Jetzt gilt's. Jetzt ist es rechtens. Jetzt ist es beschlossen. Diese Hand reicht ihm der Petrus. Die Hand, von der Gott immer wieder von sich selber spricht und sagt, wenn mir auch keiner hilft, meine rechte Hand. Die hilft mir. Die rechte Hand Gottes, die rettet. Der David singt es, meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich fest. Der Herr behüte dich, der Herr ist ein Schatten über deiner rechten Hand. Ja, Petrus hat Worte des Glaubens und er hat Taten des Glaubens. Und er weiß, dass Gottes Wort steht, vertraglich beschlossen ist. Und wenn Gott Ja sagt, dann gilt es auch. Und auf der anderen Seite sehen wir auch, dass dieser Lahme ein Instrument ist für Gott. Ganz interessanterweise sitzt er ja da, erwartet nichts außer Geld. Er glaubt nicht, dass die Gebete von den Leuten, die rein und raus gehen, irgendetwas mit ihm zu tun haben. Gezielt hat er sich da platziert. Aber wenn er da nicht gesessen wäre und ihn nicht Dutzende Menschen hätten jeden Tag da sitzen sehen, wären an ihm vorbeigezogen, hätten vielleicht noch ihr schlechtes Gewissen erleichtert mit so einem kleinen Groschen, dann wäre nie aufgefallen, was die Konsequenz von dieser kurzen Begegnung zwischen Petrus und ihm gewesen ist. Ja, dieser lahme Mann ist wichtig, dass er dort in seiner Funktion sitzt, damit die Kraft Gottes in seiner dass die Auslösung für diese Kraft Gottes überhaupt wahrgenommen wird. Den hat man doch immer sitzen sehen. Was ist denn da jetzt los? Da muss es doch eine Kraft geben. Das ist ja schon mal der erste Punkt, wo man denkt, dieses Gesicht kenne ich und zu diesem Gesicht gehört eigentlich eine andere körperliche Haltung. Nee, da hat sich was verändert. Da gibt's eine Kraft, die in ihm ausgelöst wurde. Das ist das erste starke Zeichen, was überhaupt für die anderen Menschen drumherum sichtbar wird. Dann begleitet er sie ja auch in den Tempel hinein. Er hängt ihnen dran, das heißt, er wird einer von ihnen. Er wird die Gruppe um Petrus und Johannes wird sozusagen um eine Person erweitert. Das heißt, man kann zuordnen, die Leute, die so beten, die Leute mit der Geschichte, die an diesen Jesus glauben, die Leute, die haben mit dem zu tun, wo sich sowas verändert. Und die dritte Funktion, die dieser lahme Mann eigentlich erfüllt, ist, dass er geht und springt und Gott lobt. Er gibt ein Zeugnis. Er gibt ein Zeugnis. Hätte das überhaupt jemals jemand erwartet? Vielleicht ein kleines Danke, vielleicht ein ordentliches Lebensverhalten. Wir haben ja so manche Heilungen im Neuen Testament, wo wir merken, wie unterschiedlich Menschen reagieren. Aber hier merken wir bei diesem Lahmen, dass er ja das, was in ihm passiert, auch nach außen trägt, indem er sich anhängt an diese Jünger von Jesus und dass er darüber spricht. Also Glaubensroutine, ganz wichtig für uns, für unsere Glaubenshygiene ist eine Glaubensroutine enorm wichtig. Glaubensroutine ist keine Alltagsroutine, wie wir meinen, ja, abwaschen, Zähne putzen, das ist eine Alltagsroutine. Glaubensroutine hat immer das Potenzial für komplett neue Wege. Glaube lebendig ist. Und wir dürfen im Glauben immer mutig sein. Wir glauben nicht an einen toten Gott, sondern an einen, der gestorben und auferstanden ist. Und ja, in unserer Glaubensroutine werden wir anderen Menschen immer wieder begegnen, die ihre eigenen Routinen haben. Und die sollen sie auch haben. Wir sind nicht für die Routinen anderer Menschen zuständig. Ja? Aber angenommen, unsere Glaubensroutine führt uns immer wieder am Leben von einem, der da sitzt oder steht oder unseren Weg kreuzt, vorbei. Menschen, an die wir uns gewöhnt haben. Menschen, die uns vielleicht immer mit dem gleichen Spruch ansprechen. So wie dieser Lahme, der hat immer das Gleiche gesagt. Wo wir schon wissen, was kommt, wenn wir den Leuten begegnen. Was haben wir ihnen denn durch den Glauben zu sagen? Was möchten wir gerne mit ihnen teilen? Was geben wir ihnen aus unserer Glaubensroutine heraus? Und da ist immer wieder die Frage für uns, die wir vielleicht auch für diese neue Woche mitnehmen können und mal hinschauen können, welche Routine habe ich denn? Was habe ich für eine Glaubensroutine in meinem Alltag? Wo lebe ich das? Wo kommt mein Glaube in die Füße und in die Hände und in die Sprache und in die Sichtbarkeit? Und damit auch in das Neue, weil das Neue beginnt im einander begegnen. Ja, und in diesen Begegnungen, da wünsche ich uns, dass uns Gott überrascht, aber auch von Herzen segnet. Ich möchte gerne noch beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir dir gehören dürfen, dass wir errettet sind durch Jesus Christus. dass wir wissen dürfen, wir sind deine Kinder, weil Jesus gestorben und auferstanden ist. Wir sind angenommen im Glauben. Wir dürfen dir nachfolgen. Und ich bitte dich, dass du uns da immer wieder neu belebst und berührst durch deinen Geist. Amen.